Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben. Ja, heute geht es um die ASP, aber nicht um die Krankheit an sich, sondern um die Ausbildung von Kadaversuchhundgespannen. Und hierzu spreche ich mit dem Geschäftsführer des LJV Brandenburg, dem Herrn Kai Hamann. Der LJV Brandenburg, der bildet nicht nur Kadaversuchhundgespanne in Brandenburg aus, sondern deren System ist mittlerweile so bewährt, dass sie eben auch schon 2 Kurse in Polen durchgeführt haben und dort eben erfolgreich 40 Gespanne ausgebildet haben. Also von daher denke ich mal, habe ich mir den richtigen Gesprächspartner herausgesucht zu dem Thema. Aber hört am besten selbst. Bevor es jedoch ins Interview geht, hört ihr zunächst einmal ein Wort zu meinen beiden Sponsoren. Dann geht es aber auch schon direkt zum Gespräch mit Herrn Hamann. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird hier präsentiert von Vortex Optics, Fanner Schutzbekleidung und Protos. Fanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Fanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Hamann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Hamann, bevor wir gleich über die ASP-Kadaversuchhunde sprechen, würde ich gern kurz auf die Lage, also die ASP-Lage in Brandenburg zu sprechen können. Vielleicht können Sie uns ja vorab mal ein kurzes Update zur Lage geben.
Ja, sehr gern. Also wir haben nach wie vor natürlich eine sehr angespannte Lage, insbesondere im Süden Brandenburgs, also insbesondere der Landkreis Spree-Neiße, wo ja auch der Spreewald zum großen Teil mit inbegriffen ist. Das ist nach wie vor wirklich unsere Problemzone, um das mal so zu nennen. Ansonsten brandenburgweit, wir haben nach wie vor 10 Landkreise und die kreisfreie Stadt Frankfurt-Oder mit Restriktionen von der ASP betroffen. Wir liegen jetzt bei 3.117 amtlich bestätigten ASP-Ausbrüchen bei uns im Land Brandenburg. Und ja, wir sehen immer wieder, dass nochmal neue Verdachtsfälle hinzukommen, insbesondere in Spree-Neiße, teilweise auch noch im Landkreis Uckermark, also direkt in der Oder-Region. Allerdings muss man da dazu sagen, dass das eben größtenteils Fälle sind, die entweder vor dem Zaun passieren, also auf polnischer Seite, oder eben zwischen den Zäunen. Also wir haben ja den deutsch-polnischen Schutzkorridor mit 2 Zäunen und da sind die aktuellen Fälle eben dazwischen. Von daher sind wir da wirklich, man kann sagen, fast auf der sicheren Seite. Und wir haben auch die ersten Ausstiegsszenarien in Brandenburg. Also wir haben die ersten Kerngebiete auflösen können und wir haben eben gezeigt, dass insbesondere die festen Zäune, die ja zum Anfang nicht verwendet wurden, sondern eben Stromzäune oder wie auch immer, dass die festen Zäune, die eben jetzt seit über einem Jahr, seit über anderthalb Jahren flächig verbaut werden, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass eben die Ausbreitung oder die Geschwindigkeit der Ausbreitung der ASP in Brandenburg massiv reduziert wurde. Und so kann man wirklich sagen, dass wir, was die Seuchenbekämpfung angeht, jetzt wirklich enorm erfolgreich geworden sind.
Ja, das klingt ja großartig, toll. Also das freut mich zu hören. Aber nichtsdestotrotz wird es ja auch weiterhin Bedarf an gut ausgebildeten ASP-Kadaversuchhunden geben oder Gespannen, muss man ja eigentlich sagen. Wie viele solche Gespanne gibt es denn bereits in Brandenburg?
Ja, also dazu muss man vorher erst sagen, natürlich, wir werden auch weiterhin die Kadaversuchhundegespanne benötigen, weil auch die Bereiche, die jetzt quasi Pufferzone sind oder Sperrzonen sind, die müssen trotzdem regelmäßig abgesucht werden. Auch der deutsch-polnische Schutzkorridor wird wöchentlich, zweiwöchentlich, dreiwöchentlich abgesucht. Da brauchen wir natürlich die Kadaversuchhundegespanne. Und wenn man dann eben hört, dass das ungefähr knapp ein Viertel der Landesfläche ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, welche Größenordnung das angenommen hat. Und wir haben in Brandenburg jetzt knapp über 100 Kadaversuchhundegespanne ausgebildet. Das ist schon ein Stand, wo man sagt, da ist man schlagkräftig, man kann gut darauf zurückgreifen. Und das hat sich auch eine wirklich ja, sehr gute Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium eben jetzt etabliert, wo man eben auch über den kurzen Dienstweg dann manche Sachen besprechen kann, wo man schnell Hundeführer an Orte schicken kann, wo man sagt, okay, wir haben hier einen Verdachtsfall oder wie auch immer, wir müssen hier mal eine Region schnell absuchen. Und das hat sich wirklich gut etabliert. Wie gesagt, wir haben über 100 Kadaversuchhundegespanne bei uns in Brandenburg, sind derzeit noch in der Ausbildung. Also jetzt gerade sind noch mal 15 Gespanne, die ja in der kommenden Woche hoffentlich ihre Prüfung auch bestehen. Von daher, wir sind da wirklich noch aktiv dabei.
Ja, klingt nach einer Menge Arbeit. Wissen Sie in etwa, wie oft die Gespanne schon zum Einsatz gekommen sind und wie viele Stücken dabei so ungefähr gefunden wurden?
Ja, genaue Anzahlen oder genaue Stückanzahlen gibt es nicht. Wir gehen ungefähr davon aus, dass 70%, teilweise über 70% der Kadaverfunde, die wir eben derzeit verzeichnet haben oder verzeichnen mussten, eben auf das Konto der Kadaversuchhundegespanne geht. Und wir haben eigentlich in allen Landkreisen aktuell die Situation, dass eben wirklich auf die Hundegespanne zurückgegriffen wird und nicht mehr auf die Menschenketten. Wir haben ja in der Anfangszeit mit Bundeswehrunterstützung, mit Rotkreuzunterstützung, mit Freiwilliger Feuerwehr und so weiter, mit riesengroßen Menschenketten hier die Wälder durchkämmt, wo dann aber natürlich auch sehr schnell klar wurde, dass da Aufwand und Nutzen in keiner Relation steht und natürlich unsere Hunde, wenn die entsprechend ausgebildet und geprüft sind, eine deutlich höhere Erfolgsquote haben, als wenn man hier eben ja, teilweise Leute durch den Wald schickt, die ja noch nie ein Wildschwein gesehen haben, um das mal übertrieben darzustellen, die quasi gar nicht wissen, wonach man sucht. Und wir Jägerinnen und Jäger, wir wissen ja, selbst nach einem Wildunfall oder bei einer Nachsuche, wie schwer es manchmal ist, ein Stück Schwarzwild, was sich irgendwo eingeschoben hat, zu finden. Und wenn man dann unkundig ist und eigentlich gar nicht so richtig weiß, ob man jetzt hier was findet, ob man wirklich nach etwas sucht, ob es wirklich ein Zufall ist, dann ist natürlich die Erfolgsquote noch deutlich geringer. Und das ist bei unseren Hunden eben nicht der Fall. Wenn die einmal was in der Nase haben, dann zeigen die uns das auch an.
Ja, und die Nase eines Hundes und die Geländegängigkeit, die schlägt so ein Mensch so schnell natürlich nicht, ne? Aber
ja, richtig.
Ja, wir haben viele Hunderassen. Welche eignen sich denn besonders gut für den Job?
Ja, also wir haben quasi so eine kleine Versuchsreihe ja auch erstmal selber machen mussten. Es gab ja keiner, der uns Erfahrungen vermitteln konnten. Wir Brandenburger waren die Ersten mit einer richtigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Schwarzwildkadaversuchhunde, die wir dann auch sehr schnell umgesetzt haben. Und die haben wir natürlich, was Rassen angeht, auch überhaupt nicht beschränkt. Und wir haben uns in der Anfangszeit auch nicht auf nur Hochläufige oder nur auf Terrier oder nur auf Schweißhunde konzentriert, sondern wir haben alle Hunderassen genommen, die eben eine jagdliche Brauchbarkeit in Brandenburg nachgewiesen haben, die dann eben diese Prüfung durchlaufen haben. Und unsere Erfahrungen sind, dass natürlich auch ein BGS oder ein HS genauso gut in der freien Suche sich zeigt, was viele gar nicht glauben. Sie müssen sich das selber dann mal anschauen, wie meinetwegen ein Deutschstrata. Also die Kadaversuchhunde sind eben in erster Linie in wirklich unwegsamem Gelände unterwegs. Deswegen sind natürlich die hochläufigen Hunde wie Deutschstrata, wie Deutschkurzhaar dort am meisten eingesetzt. Aber wir haben eben auch ja, Terrier, Dackel, wir haben wirklich alles dabei. Aber eben bei den kurzläufigen Hunden, was eben Tackle nun mal sind, ist es eben schwer, wenn man sich vorstellt, wenn man in den Oderniederungen im Schilf unterwegs ist. Da tut man dem Hund auch keinen Gefallen mit. Aber wir haben uns nicht auf eine Hunderasse konzentriert.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, die Brauchbarkeit ist Voraussetzung, aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch ja, Grundbedingungen, die eben so ein Hund von der Ausbildung her erfüllen sollte. Gibt es da welche?
Ja, also wir haben grundsätzlich erstmal, dass der Hund den 12. Lebensmonat eben erfüllt haben muss, dann eben die jagdliche Brauchbarkeit in Brandenburg nachgewiesen haben muss und dann haben wir laut Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Voraussetzung, dass wir, bevor ein Hundegespann in die richtige Ausbildung geht, eine Sichtung absolvieren muss. Das bedeutet, wir lassen die Hundegespanne einmal zu uns kommen und wir machen eine Art kleine Vorprüfung. Also wir schauen uns den Hund an, wir schauen uns den Hundeführer oder die Hundeführerin an und wir gehen mit den Hundegespannen ins Schwarzwildgatter. Das ist nämlich ein Punkt, der in vielen Prüfungsordnungen, die es mittlerweile gibt im Bundesgebiet, so nicht berücksichtigt ist. Deswegen haben wir auch die Situation, dass wir keine Zertifikate aus anderen Bundesländern anerkennen können, weil eben die Ausbildung oder die Prüfung im Schwarzwildgatter Teil der Sichtung ist, also Teil der Ausbildung und auch Teil der Prüfung ist. Und deswegen müssen eben auch andere Bundesländer, die quasi bei uns suchen wollen, auch erstmal unser Brandenburger Zertifikat, also unsere Prüfung absolvieren. Und das ist eben die Voraussetzung. Wir gehen mit den Hundegespannen ins Schwarzwildgatter und schauen, ob der Hund gehorsam ist, ob er abrufbar ist. Das sind die entscheidenden Punkte, denn wir können keinen Hund gebrauchen, der ungehorsam ist, der die Rotte durch die Zäune jagt und so weiter und so fort. Das können wir eben nicht gebrauchen. Der Hund muss wirklich gehorsam sein, er muss hundeführerbezogen sein und eben auch abrufbar. Das sind wirklich die Punkte, die stimmen müssen, um dann eben in der Suche auch keinen Schaden anzurichten. Das kommt auch noch dazu.
Ja, ganz wichtig. Nun werden Sie sich ja bestimmt auch die Hundeführer anschauen. Welche Eigenschaften müssen die denn prinzipiell mitbringen, um tendenziell geeignet zu sein?
Ja, also der Jagdschein ist natürlich Pflicht, Volljährigkeit ist Pflicht, und dann kommt natürlich auch teilweise die körperliche Eignung hinzu, wobei auch da muss man alle 2 Tage 15, 20, 25 Kilometer im schwersten Gelände unterwegs ist. Das trainiert dann natürlich schon irgendwann, aber das sind so die wichtigsten Punkte, die eben der Hundeführer oder die Hundeführerin mitbringen muss.
Und zeitliche Flexibilität, ganz wichtig, ne?
Das kommt noch dazu, genau. Also die amtlichen Kadaversuchen jetzt in der Zeit, wo quasi normale Umstände sind, wo wir also nicht täglich überrascht werden von neuen Hiobsbotschaften, von neuen Verdachtsfällen außerhalb der Kernzonen, da läuft es relativ nach Plan ab. Die amtlichen Kadaversuchen finden meistens von Dienstag bis Donnerstag statt. Aber eben in Zeiten, wo es nicht planmäßig läuft, wo eben wirklich Fallwildfunde außerhalb der Kernzonen sind oder wie auch immer, da muss man dann wirklich flexibel sein. Da kann es sein, dass abends um 21 Uhr ein Anruf aus dem Ministerium kommt, wir brauchen morgen früh um 5 oder 6 Hundegespanne, und dann geht natürlich das wilde Telefonieren in der technischen Einsatzleitung ASP los, die dann eben versuchen, diese Hundegespanne dann noch zusammenzutrommeln. Und da muss man eben wirklich zeitlich flexibel sein, um dann Ja sagen zu können, am Freitag oder am Samstag oder manchmal auch am Sonntagmorgen irgendwo zu stehen und dort mit dem Hund in die Suche zu gehen.
Ja. Wird dieser Einsatz eigentlich irgendwie vergütet?
Ja, genau. Also wir haben in der Anfangszeit eine Pauschalvergütung gehabt der Hundeführer, die eben teilweise von den Landkreisen oder eben auch vom Ministerium dann rückfinanziert wurden. Die Pauschalfinanzierung ist mittlerweile abgeändert worden auf eine Stundenabrechnung. Und ich würde sagen, dass eben die Hundegespanne, die bei uns in Brandenburg unterwegs sind, dafür auch ja, gut vergütet werden.
Ja.
Weil man muss eben auch sagen, es ist jede Menge Zeit und Aufwand, die eben unsere Leute dort auch betreiben. Das geht bei der Ausrüstung los. Ja, Auto, wir kennen das alle, was man eben, wenn man wirklich in der Jagd unterwegs ist, an Geld lassen kann. Und das muss natürlich da irgendwo alles berücksichtigt sein. Man hat den Hund ausgebildet. Das sind schon hohe Kosten, die da teilweise entstehen. Und die müssen natürlich bei so einem Einsatz dann auch irgendwie abgebildet werden.
Ja. Ja, ich denke da nur alle paar Jahre an das neue Ortungsgerät. Also da muss ich jedes Mal wieder schlucken. Ja, aber wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Also setzen wir mal voraus, dass Hund und Führer tendenziell geeignet sind und dass die jetzt eben in die Ausbildung einsteigen.
Genau, also wir haben insgesamt 2 Hundeausbilderinnen bei uns in Brandenburg. Die Hauptausbilderin ist quasi auch die bekannteste Hundeausbilderin, die wir in Brandenburg haben. Ich sage immer gerne, dass eigentlich alle Jagdhunde mit einer jagdlichen Brauchbarkeit einmal durch ihre Hände gegangen sind. Von daher waren wir da wirklich sehr froh, dass sie eben die Ausbildung bei uns in Brandenburg für die Kadaversuchhunde übernommen hat, weil man da wirklich fast keinen besseren finden konnte, der eben auch so ein Gespür für den Hund hat, ein Gespür für die Verbindung zwischen Hund und Hundeführer hat. Ja, manchmal ist ja nicht der Hund, oder ja, meistens ist es ja so, dass eben das Problem hinten an der Leine hängt. Und eben das auch wirklich aufschlüsselt und genau aufbricht und eben auch die richtigen Akzente setzen kann, um eben dann Hund und Hundeführer zu helfen und durch die Ausbildung zu bringen. Es ist keine einfache Ausbildung. Wir haben insgesamt laut Ausbildungsordnung 6 zusammenhängende Ausbildungstage. Also wir haben immer einen Tag in der Woche, ungefähr 6 Wochen dauert dann die Ausbildung, wenn man dem Ausbildungsplan so folgt. Das hängt immer so ein bisschen von den Hundegespannen natürlich ab. weil das ist so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Wir können an diesen 6 Tagen, die wir als fixe Ausbildungstage haben, wo wir natürlich manchmal auch 8, 9 oder 10 Tage draus machen, das ist kein Problem. Dort geben wir ja nur die Anreize, die dann natürlich zu Hause im Homeoffice jede Hundeführerin, jeder Hundeführer dann nochmal mit dem Hund festigen muss, immer wieder arbeiten muss. Und da kommt es wirklich darauf an, dass man tagtäglich übt. Also wir haben zum einen natürlich die Konditionierung auf den Kadavergeruch. Das ist so ein bisschen der Start in die Ausbildung, dass man sich erstmal anschaut, wie sucht der Hund. Ist er besonders führerbezogen? Klebt er? Löst er sich nicht richtig oder hat er wirklich eine raumgreifende Suche, die wir dann später auch in der Prüfung zeigen müssen? Also in der Prüfung muss dann das Hundegespann in 30 Minuten ungefähr eine Fläche von 3 Hektar raumgreifend absuchen. Und dort liegen dann eben 1 oder 2 Schwarten verteilt, die müssen angezeigt werden. Und da arbeiten wir natürlich während der Ausbildung darauf hin. Das bedeutet, dass wir eben in der Anfangszeit wirklich dieses Boxentraining machen, so wie es auch aus vielen Jagdzeitungen und so weiter schon teilweise bekannt ist, dass eben dort Brotbüchsen liegen, wo manchmal nichts drin ist, manchmal eben ein Kadaverstück drin ist, dass sich eben wirklich so ein Hund erstmal auch an diese neue Witterung gewöhnen kann. Das ist ja für einen Hund nicht normal. Normalerweise gehen wir auf die frische Schweißfährte oder auf die frische Unfallfährte oder wie auch immer und wir finden dann immer frisches oder zumindest halbwegs frisches Stück. Das ist ja bei der Kadaversuche nicht der Fall und da muss sich auch ein Hund erstmal dran gewöhnen. Das ist so ein bisschen der Start in die Ausbildung, die Konditionierung auf den Kadavergeruch und dann kommt es eben darauf an, die freie Suche zu trainieren. Also der Hund darf eben nicht am Hundeführer kleben, wie gerade eben schon gesagt, sondern er muss eben ja auch mal 25, 30 Meter links und rechts durch den Bestand streifen, um eben auch wirklich sicher zu gehen, dass diese Fläche dann auch komplett abgesucht ist. Und dann kommen wir zum Punkt Anzeigeverhalten. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, dass das wirklich ein riesengroßer Punkt ist, teilweise auch das größte Manko ist. Und beim Punkt Anzeigeverhalten fallen eben die meisten Hundegespanne durch. Also der Hund darf nicht anschneiden, er darf sich nicht drin wälzen, er darf auch nicht dran lecken, wie auch immer. Also er muss quasi den Fund anzeigen, dem Hundeführer anzeigen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder er gibt Standlaut oder Bringselverweiser oder er legt sich am Stück ab. Das machen mittlerweile auch viele Hundeführer. Und dann sehen wir ja auf dem Garmin-Gerät, wo das Garmin-Gerät dann in der Suche auch Pflicht ist, um später der Behörde mitzuteilen, welche Fläche jetzt tatsächlich vom Hundegespann abgesucht wird. Und wenn sich der Hund ablegt, dann sehen wir ja auf dem Garmin, Hund steht vor. Und dann können wir eben zum Hund hingehen, beziehungsweise uns vom Garmin dorthin führen lassen und dann kommen wir eben auch zum Fundort. Aber das ist eben das Allerwichtigste, das Anzeigeverhalten und dass der Hund nicht anschneidet oder eben dazu beiträgt, wenn er sich da drin suhlt, dass man eventuell die ASP in diesem Gebiet dann noch weiter verbreitet.
Ja, verstehe. Das klingt jetzt so, als ob ziemlich viele Hunde durchfallen. Wie schaut denn die Durchfallquote so aus?
Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich von Kurs zu Kurs. Nicht jeder Hund ist gleich, nicht jeder Hundeführer, nicht jede Hundeführerin ist gleich. Aber wir haben natürlich pro Kurs, wir lassen ungefähr immer so 6 bis 8 Hundegespanne in jedem Kurs zu, dass da schon, ja, nicht 50%, aber manchmal schon 50% dann durchfallen, beziehungsweise dann erst bei der zweiten Prüfung, dass es dann richtig klappt. Und wie gesagt, größter Mankopunkt ist eben immer das Anzeigeverhalten.
Ja. Gut, jetzt haben wir die. Nee, ich bin noch neugierig. Sie hatten die Ausbilderinnen gerade eben so sehr gelobt, dass mich doch interessiert, wie die heißen. Mögen Sie uns
Ja,
die
das ist
Namen verraten?
ja sehr gern und ist auch bekannt, weil sie auch sehr aktiv ist. Das ist Alexandra Baumgarten.
Ah, okay. Ja, Dankeschön. Ja, nach der erfolgreichen Ausbildung, die ja dann mindestens 50% bestanden haben, geht es an den Einsatz. Wie können wir uns den denn vorstellen?
Ja, genau. Also erstmal, wenn bei uns die, vielleicht nochmal ganz kurz zur Prüfung, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wir sind ja im Land Brandenburg zuständig für die Durchführung der Ausbildung und für die Organisation der Prüfung. Wir nehmen allerdings nicht die Prüfung ab. Das hätte natürlich sonst einen Geschmack, sondern die Prüfung wird abgenommen von einer Prüferin aus unserem zuständigen Ministerium und ein Prüfer vom JGAV. Also wir haben zwei unabhängige Prüfer, die die Kadaversuchhundeprüfung abnehmen, die mittlerweile eben auch also diese über 100 Hundegespanne bei uns in Brandenburg geprüft haben, beide aktiv mit in der Suche sind, eben genau wissen, worauf es ankommt. Und deswegen haben wir eben da auch die unabhängige Bewertung bei der Prüfung. Das wäre vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Und die Prüferin vom zuständigen Ministerium übergibt dann am Prüfungstag, wenn eben das Hundegespann erfolgreich bestanden hat, die entsprechende Liste mit den künftigen Terminen an den Hundeführer oder an die Hundeführerin. Und dann geht es recht zügig, dass eben die Organisation über die technische Einsatzleitung ASP bei uns in Brandenburg läuft, wo die Hundeführer organisiert werden, wo die Hundeführer eben auch koordiniert werden. Und dann plant man meistens einen Monat im Voraus. Wie gesagt, es funktioniert nicht immer, manchmal ist es auch relativ spontan. Und dann bekommt man die Termine in den einzelnen Landkreisen zugestellt. Man kann dann auswählen, ob man eben dann allen Tagen teilnehmen kann. Das ist natürlich auch abhängig, hat man einen Hund zur Verfügung oder schon zwei geprüfte Hunde zur Verfügung. Weil natürlich, wenn man im schweren Gelände unterwegs ist, man kann nicht jeden Tag mit dem Hund 30 Kilometer machen. Das funktioniert nicht, auch aus Tierschutzgründen nicht. Jetzt bei der Witterung oder eben im Winter bei Eiseskälte, das kann man sich selber und auch dem Hund vor allem nicht antun. Und ja, man wird eben von dem Landkreis abgefordert, der sagt, okay, ich brauche in der kommenden Woche 3 oder 4 Hundegespanne, die mir die und die Bereiche absuchen. Dann fährt man morgens dorthin. Hat natürlich immer Kontakt mit der zuständigen Veterinärbehörde. Man bekommt dort, in einigen Landkreisen läuft es mittlerweile schon wahnsinnig digital ab, was man vielleicht so gar nicht manchmal erwartet. Da bekommt man dann seine Route aus Garmin gespielt oder bekommt die eben über andere Wege, per Google Maps Link oder wie auch immer, sodass man eben auch weiß, wo man sich aufhält, wo man sich aufhalten kann, darf und muss. Und am Ende des Tages, so wie ich gerade schon gesagt habe, übergibt man dann eben seine Garmin-Daten wieder als Datei an den Landkreis zurück. Die legen das in ihre große Verarbeitungsdatei und können eben genau sehen, okay, welche Flächen wurden heute abgesucht, wo waren die Hundegespanne vielleicht nicht, in welches Schilfgebiet sind die Hunde vielleicht nicht gegangen, weil es zu nass war. Das sind eben so die Daten, die sich der Landkreis dann anschaut. Und ja, man hat eigentlich den ganzen Tag auch jemand vom Landkreis, von der Veterinärbehörde mit dabei. Teilweise natürlich auch die Revierinhaber, die Jagdausübungsberechtigten, die vor Ort sind, die dann auch eine Waffe mit dabei haben zur Sicherheit. Und am Ende des Tages fährt man dann wieder zurück, meistens zum Betriebshof, zum Bauhof des Landkreises oder einer Stadt, weil natürlich muss ein Hundeführer und Hund desinfiziert werden. Das heißt, für den Hundeführer geht es in die Dusche, die Schuhe werden desinfiziert, also die komplette Kleidung wird desinfiziert und beim Hund sieht es genauso aus, wenn er eine Hundeschutzweste trägt, dann wird die natürlich gewaschen, desinfiziert und der Hund muss in die Dusche. Ist nicht für alle von hoher Begeisterung, aber das ist natürlich entscheidend. Die Fahrzeuge werden desinfiziert und am Ende des Tages bekommt dann der Hundeführer oder die Hundeführerin eine solche Freiheitsbescheinigung, um eben dann auch das ASP-Gebiet wieder zu verlassen, ohne dass man Angst haben muss, dass man das ASP-Virus vielleicht weiterschleppt.
Ah, okay, also die ganze Infrastruktur für die Reinigung, die gibt's denn, also die befindet sich auch hinter den Zäunen sozusagen in der Sperrzone.
Genau, das ist in der Sperrzone, sodass man eben auch nicht in Verlegenheit kommt, dass man eben mit seinem Auto, wo man eben gerade durch die ASP-Kernzone oder durch den Gefahrenbereich gefahren ist, dass man dann außerhalb von irgendwelchen ASP-Zonen unterwegs ist. Das ist strengstens verboten und kommt auch nicht vor. Also man kann die Zonen nur verlassen, wenn man wirklich diese solchen Freiheitsbescheinigung hat.
Mhm. Nun findet man ja aber vielleicht auch was. Wie ist denn das Prozedere, wenn man jetzt tatsächlich ein Kadaver, also ein totes Stück gefunden hat? Und ja, wie geht man vor, wenn man denn vielleicht auch auf krankes Wild trifft?
Ja, genau. Also das ist erstmal, wenn man einen Kadaverfund hat, die Kadaversuchhundegespanne sind also nicht dafür zuständig, die dann auch abzutransportieren, weil da ist natürlich viel fachspezifisches Material für zuständig oder nötig, was ein Hundeführer dann nicht auch noch dabei haben kann. Also die Hundeführer sind so schon schwer bepackt, was eben Erste-Hilfe-Ausstattung angeht, was Getränke und Futter für den Hund angeht, was die Versorgung für einen selber angeht. Demzufolge werden dann eben die Kadaverfundorte markiert, werden gemeldet, die GPS-Daten werden an den Landkreis geschickt und der Landkreis schickt dann quasi das Bergeteam hinterher, die sich dann um alles Weitere kümmern, also den Abtransport des Kadavers oder der Überreste, der Knochen, wie auch immer. Die kümmern sich darum, dass die dann eben fachgerecht entsorgt werden und eben auch die Fundstelle desinfiziert wird. Das macht quasi der Landkreis mit dem Bergeteam, die dann hinter den Hundeführern hinterherkommen und die Hundeführer sind also wirklich nur dafür zuständig, Fund markieren und melden. Das sind so die Punkte, die dort abgearbeitet werden müssen.
Ja, und wenn ich jetzt auf krankes Wild treffe oder vermeintlich krankes, wie geht man denn da vor?
Genau, also wir haben in einigen Landkreisen die Situation, dass eben die Kadaversuchhundegespanne berechtigt sind, eine Waffe mitzuführen, natürlich aus Eigenschutzgründen, aber eben auch bei solchen Fällen oder wenn eben der Jagdausübungsberechtigte, der Revierinhaber, das natürlich die ideale Situation mit dabei ist, dass der eben vor Ort dann sofort die Stücken erlösen kann.
Okay, und ist das immer so einfach? Also, weil wir reden ja beim Schwarzwild oft auch über Rotten. Auf was trifft man da und ja, wie stellt man sich auf, wenn es tatsächlich eine Rotte ist?
Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Da wurden mir auch schon natürlich viele verschiedene Szenarien mitgeteilt. Natürlich ist es größtenteils so, dass man gerade jetzt in der Zeit, wo wir ja die entsprechenden Zonen auch schon ja nahezu schwarzwildleer bekommen haben, also größere Rotten sind derzeit da nicht zu erwarten. Aber man stößt wohl in erster Linie auf bereits verendete Stücken. Gerade jetzt in der Zeit aus dem Landkreis Spree-Neiße sind jetzt auch wieder Videos gekommen. Interessanterweise verenden die Bachen immer als erstes, die Frischlinge danach. Das sind dann natürlich so Funde, die man nicht unbedingt haben möchte. Und da ist es, glaube ich, auch entscheidend, dass wir als Jägerinnen und Jäger verstehen, was wir da gerade machen. Das hat natürlich mit Jagd nichts zu tun, das ist Seuchenbekämpfung und natürlich teilweise eine Komplettentnahme des Schwarzwildes. Aber wenn man solche dramatischen Aufnahmen, solche Videos sich anschaut, dann weiß man, okay, man macht es eben auch fürs Schwarzwild, dass eben die Tiere dort nicht so leiden müssen, wie man das teilweise dort sieht. Kurzum, bei der Suche trifft man sehr häufig auf bereits verendete Stücken oder schwer kranke Stücken, insbesondere wenn man eben in Schilfgebieten unterwegs ist, weil die Stücken werden ja sehr schnell fiebrig, schieben sich ein, suchen sich Wasserstellen, wo sie sich kühlen können und dort verenden sie ja dann auch relativ schnell.
Gut. Ja, wenn mich jetzt all das nicht abgeschreckt hat und ich ja, in Brandenburg lebe oder in der Nähe und tatsächlich ASP-Kadaver-Suchhundeführer werden möchte, wie gehe ich denn da vor?
Ja, das ist ganz einfach, indem Sie sich bei uns beim Landesjagdverband Brandenburg melden. Sie erhalten von uns ein ja, Datenerfassungsblatt, wo wir eben die Daten von Ihnen, also als Hundeführer, die Daten vom Hund aufnehmen. Dazu brauchen wir Ihren gültigen Jagdschein und eben den Nachweis der jagdlichen Brauchbarkeit Ihres Jagdhundes in Brandenburg. Und dann, wenn wir den nächsten Kurs voll haben, geht es dann auch relativ zügig in die Ausbildung und dann auch relativ schnell in die Prüfung.
Und ja, das war jetzt eben so ein bisschen versteckt in der Frage, aber muss ich auch aus Brandenburg kommen oder ist das egal, woher ich komme?
Nee, das ist prinzipiell egal. Wir haben natürlich geschaut, dass wir in erster Linie auf Hundeführer und Hundeführerinnen zurückgreifen, die eben auch in Brandenburg sind und wohnen und ihren Erstwohnsitz haben, weil natürlich nur diese Leute eben auch in der Lage sind, dann auch schnell agieren zu können. Also wirklich am nächsten Tag in der Uckermark zu sein, in Spree-Neiße zu sein, weil sie einfach in Brandenburg sind. Wir haben allerdings auch, ich weiß von zwei Hundeführern, die kommen aus Baden-Württemberg bzw. Bayern, haben aber ihren Zweitwohnsitz hier. Also die sind quasi im Sommer, Herbst eigentlich nur in Brandenburg. Und da haben wir gesagt, okay, die sind wirklich immer vor Ort. Und das sind auch unter anderem die beiden, die wirklich sehr aktiv mit in der Suche sind und wo man auch kurzfristig darauf zurückgreifen kann. Aber das ist eben schon ein Punkt, wo wir darauf geachtet haben, dass wir natürlich in erster Linie unsere Jägerinnen und Jäger in Brandenburg nehmen.
Klar, ja, die Ausbildung ist mit Sicherheit teuer und dann muss ich das natürlich auch rentieren.
Genau, das ist auch leider ein Punkt, den wir erst lernen mussten. Also wir haben in der Anfangszeit die Zertifikate nicht befristet und die Hundeführerinnen und Hundeführer mussten auch keinen Eigenanteil leisten. Das hat dann aber eben die Folge gehabt, dass ja viele den Wert des Hundes steigern wollten oder einfach das Zertifikat haben wollten, aber dann nicht in die tatsächliche Suche gegangen sind. Und demzufolge mussten wir dann eben sehr schnell so ein bisschen unsere Maßgabe ändern, haben das Zertifikat auf 2 Jahre befristet. Und die Hundegespanne, die jetzt eben erfolgreich an der Prüfung teilnehmen, muss man dazu sagen, müssen eben auch einen gewissen Eigenanteil leisten. Und daraus, oder wir haben uns gewünscht mit dieser Maßnahme, dass eben dann die Hundeführer zumindest ein, zwei, dreimal in den tatsächlichen Einsatz gehen. Weil, wie Sie das gerade schon gesagt haben, die Ausbildung ist teuer. Und da kann man sich das dann eben nicht erlauben, dass eben die teuer ausgebildeten und geprüften Hundegespanne dann nicht in den Einsatz gehen.
Ja, nachvollziehbar. Wie hoch ist denn dieser Anteil?
Der Anteil für Hundeführer liegt derzeit bei 500 Euro.
Ui, ja, das ist ja in der Tat eine ganze Menge, ja. Wir hatten schon über die Vergütung gesprochen, aber wir haben sie nicht beziffert. Dürfen Sie sagen, was die Hundeführer denn als Ausgleich kriegen?
Ja, wie gesagt, also wir haben jetzt aktuell einen Stundenlohn, der schwankt teilweise. Die genaue Summe werde ich jetzt mal nicht sagen, weil das von den Verträgen der einzelnen Landkreise abhängig ist. Aber wir haben eben wirklich eine Stundenvergütung, die angemessen ist. Wir haben eine Pauschale für den Einsatz des Hundes. Wir haben eine Fahrtkostenpauschale, eine Versorgungspauschale und natürlich auch die Übernahme von möglichen Übernachtungskosten, wenn man eben 2, 3 Tage bleibt oder eine längere Anreise hat, dass man nicht morgens um 3 oder so losfahren muss und um 6 in den Einsatz startet, sondern dass man eben einen Abend vorher anreisen kann. Das wird oder diese Kosten werden auch mit übernommen.
Ja, klingt für mich jetzt so, dass man die 500 €, wenn man sich denn tatsächlich in die Suche einbringt, relativ zügig wieder refinanziert hat.
Definitiv. Also diese 500 € und das war unsere Maßgabe, hat man dann eben mit ein, zwei oder maximal 3 Einsätzen, beziehungsweise nach 2 Einsätzen hat man die dann wieder drin. Das war eben unsere Motivation, dass eben die Hundegespanne sagen, okay, ich habe jetzt diese 500 € Eigenanteil vorfinanziert. Ich gehe jetzt dann zweimal eben in die Suche, um das Geld wieder drin zu haben, beziehungsweise um vielleicht noch ein kleines Plus am Ende zu haben, sodass meine Fahrtkosten für die Ausbildung auch wieder drin sind. Und das funktioniert bisher ganz gut. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die Hundeführer, die wir jetzt ausgebildet, geprüft haben, die in der Suche sind, hochmotiviert sind, wöchentlich im Einsatz sind und sich da auch nicht zu schade sind, von Norden in Süden zu fahren. Und die sind wirklich sehr viel unterwegs. Und deswegen gilt auch wirklich unser besonderer Dank den Hundegespannen, die eben tagtäglich im Einsatz sind, weil die haben eben auch dazu beigetragen, dass wir die ASP-Situation so erfolgreich bisher gemeistert haben, wie wir es jetzt gerade sehen.
Ja, ich finde, das sind schöne Schlussworte. Herr Hamann, vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Ausbildung der ASP-Kadaversuchhunde. Also fand ich sehr spannend. Vielen Dank.
Sehr gern, sehr gern.
Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich denke, es ist ein spannendes Thema, welches uns mit Sicherheit noch einige Jahre beschäftigen wird, aber hoffen wir mal, dass sich in den nächsten Jahren denn auch die Lage in Polen beruhigt und der Nachschub an infizierten Stücken über die deutsch-polnische Grenze dann irgendwann abebbt, sodass wir das Thema wieder zu den Akten legen können. Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.